Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines persönlichen Lieblingsformats hier, meinem kleinen Baby, nämlich Deutsches Kino ist doch geil. In diesem Monat haben wir den Film Miroir Nummer 3 von dem großen deutschen Regisseur Christian Petzold. Ich glaube, man kann ohne Übertreibung sagen, so auf der internationalen Bühne und auf der Festivalbühne schon einer der gefeiertsten deutschen Regisseure, die wir so in den letzten 10 Jahren hatten. Vielleicht sogar die Nummer 1, zumindest in Amerika. Vielleicht neben Fatih Akin noch. Und ich bin nicht alleine, um diesen Film so ein bisschen abzufeiern, sondern wir haben auch als Gast
Camille Moll, hallo.
Genau, und ich sag kurz mal ganz kurz, worum es in dem Film geht. Und dann kannst du so ein bisschen sagen, wer eigentlich Christian Petzold ist und wie er dir gefallen hat. Genau, also Miroir Nummer 3, da geht es darum um Laura. Das ist eine junge Klavierstudentin aus Berlin, gespielt von Paula Bär. Und die fährt mit ihrem Freund, mit dem sie wahrscheinlich auch nicht mehr so lange zusammen gewesen wäre. Also da knirscht es schon irgendwie für so einen Wochenendausflug in die Uckermark aus Berlin. Und hat dabei irgendwie ein schlechtes Gefühl. Und als sie dann da ankommt, sagt sie ihm auch, nee, das funktioniert hier für mich nicht. Ich will wieder nach Hause. Und er will sie dann zum nächstgelegenen Bahnhof fahren, damit sie wieder zurück nach Berlin kann. Aber auf dem Weg gibt es einen Unfall. Der Freund stirbt sehr blutig mit einem aufgeschlagenen Kopf an einem Stein. Und Laura fliegt aber aus dem Auto und ist ziemlich unverletzt, also nur so kleine Schramm. Und der Notarzt, der dann kommt und sie untersucht, sagt auch, ja, Glück gehabt, brauchst eigentlich auch nicht ins Krankenhaus. Und dann bleibt sie aber einfach bei einer Frau, die dort sozusagen ein Haus weiter wohnt neben dem Unfall. Das ist die Betty, gespielt von Barbara Auer. Und das wird nicht so genau erklärt, aber die beschließen einfach jetzt, dass sie sich da jetzt erstmal erholt, so ohne dass das näher erklärt wird. Und dann haben die diese fremde Frau zunächst noch, kümmert sich ganz herzlich um sie. Und dann kommt so langsam raus, dass diese Frau depressiv ist, weil sie ihre Tochter verloren hat. Die ist gestorben, ein Jahr vorher. Und Laura nimmt da jetzt quasi in dieser zerbrochenen Familie, da gibt es noch den Vater und den Sohn, die sich um ihre Werkstatt kümmern und kaum noch nach Hause kommen, weil Betty da eh vor sich hinleidet. Dadurch, dass Laura jetzt aus Berlin diese Rolle so ein bisschen einnimmt, wird das alles wieder ein Stück weit zumindest heiler. Das ist fast so eine kleine Utopie sozusagen, wie jetzt dadurch, dass diese Lücke wieder gefüllt wird, dass alles wieder zusammenwächst und so. Gibt sehr lustige Szenen, weil in diesem Film, in diesem Haus sehr viel kaputt ist, in diesem sommerlichen Haus auf dem Land. Zum Beispiel die Geschirrmaschine und ein Fahrrad und sowas. Und die Männer, die dann doch wieder nach Hause kommen, jetzt wo es da ein bisschen besser läuft, sich dann erstmal um das alles kümmern und das alles reparieren. Und das ist sehr, sehr lustig, wenn über ihre Handwerkswütigkeit gesprochen wird. Also ich habe den Film bei der Weltpremiere in Cannes gesehen, da wurde sehr, sehr laut gelacht. Warum hat dir der Film denn gefallen?
Ich bin grundsätzlich ein großer Christian Petzold-Fan, schon seit Teenagerjahren. Ich habe das irgendwie seit Innere Sicherheit, das war sein erster Kinofilm Anfang der Nullerjahre mit Julia Hummer, alles geguckt. Und Christian Petzold dreht ja so Beziehungsfilme, könnte man im engeren Sinne sagen. Der hat ja eine lange Zeit mit Nina Hoss gedreht, wo sich so ein bisschen so die Gegenwart widerspiegelt, so der Spätkapitalismus und verschiedene andere Sachen. Der hat in den letzten Jahren, so Ende der 10er Jahre, hat er angefangen, so Historienstoffe zu drehen. Also er hat einen Film über den Holocaust gedreht
Phoenix.
Phoenix, ein Film, der in der ehemaligen DDR spielt, Barbara, aber erzählt das alles eher so als Genrefilm. Also er ein ganz großer Liebhaber von Hitchcock-Filmen. Er hat immer so Thriller-Elemente in seinen Filmen. Und das alles hat irgendwie so eine eigene Mischung, die ich eigentlich so gar kaum noch irgendwie irgendwo anders im deutschen Kino finde. Und seit ein paar Jahren, seit seinem vorletzten Film Undine, ist das alles plötzlich so leichter geworden. Also es ist irgendwie so humorvoller geworden. Roter Himmel war der Film davor, das war eigentlich fast schon eine Komödie. Und Miroir Nummer 3, also ein aktueller Film, der treibt das wirklich auf die Spitze. Also es ist eigentlich, man denkt eigentlich am Anfang, es ist so ein ziemlich kleiner Film, aber klein halt nicht im Sinne von so popelig, sondern es passiert halt sehr wenig. Also das, was du jetzt so erzählt hast, ist eigentlich schon die ganze Geschichte, also wirklich auch schon in allen Details so. Aber er schafft halt irgendwie, also das spielt so im Spätsommer und das ist irgendwie auch so eine von meinen Lieblingsarten von Filmen, so Filme, die einem so das Gefühl geben, das ist so ein Sommer, der nie enden wird. Und wir verbringen irgendwie so diese Zeit mit dieser neuen, sich neu zusammenfügenden Familie und gucken denen zu, wie sie Königsberger Klopse kochen. Das ist dann auch wirklich so ein eigener Gag auch in dem Film und ja.
Vor allen Dingen, der Gag kommt gleich noch, weil wir haben natürlich Christian Petzold gleich hier im Podcast auch zu Gast. Das haben wir schon aufgenommen. Und ich kann sagen, er ist ein großartiger Geschichtenerzähler. Ja. Jemand, der sich wahnsinnig gut in der Filmgeschichte auskennt und da auch mit vielen Namen um sich wirft, wo ich jetzt davon ausgehen würde, dass dem Durchschnittshörer und der Durchschnittshörerin jetzt nicht jeder davon geläufig ist, aber er verbindet diesen Namen immer mit tollen Geschichten, die auch funktionieren, wenn man die Leute nicht sofort kennt. Deswegen, ich glaube, das wird für euch alle gleich wahnsinnig unterhaltsam. Und da gibt's auch eine tolle Geschichte zu den Königsberger Klopsen, weil wir haben ihn natürlich zur Eröffnung gefragt, wie er denn, ob er die dann mag und wer die bei denen zu Hause kocht. Und da gab es eine durchaus sehr überraschende Antwort. Aber ich kann das auch nur sagen. Also ich war wahnsinnig überrascht von dem Film, weil Roter Himmel ja doch dann schon sehr lustig war, aber auch sehr komplex. Also der hat ja auch bei der Biennale irgendwie wurde mega abgefeiert, also auch in Amerika großer Erfolg. Und hatte auch eine Hauptpreise bei der Biennale gewonnen. Und der neue Film wirkt ein bisschen schlichter, ein bisschen kompakter, ein bisschen einfach so auf den Punkt. Und das habe ich aber total abgefeiert. Also ich hatte so einen Spaß bei diesem Film. Und man sitzt da die ganze Zeit und es ist ein so wahnsinnig hoffnungsvoller und optimistischer Film. Und man wünscht sich die ganze Zeit, dass diese Utopie jetzt einfach ewig weiterläuft. Also ich hätte da, Film ist wie immer bei Christian Petzold nicht sonderlich lang, so 90 Minuten, knapp drunter glaube ich sogar. Ja. Aber ich hätte das ewig gucken können. Also das macht so viel Freude einfach.
Und er dreht ja seit einigen Jahren seine Filme immer mit Paula Bär und ich finde also gerade im aktuellen Film merkt man schon irgendwie so diese Vertrautheit und dass sie einfach auch dann solche Szenen dann auch dominieren kann. Also einfach wenn nur Leute essen, so ist das nicht so, dass dann großartige Konflikte dabei entstehen, sondern es ist dann wirklich so ein
Und wenn sie auf dem Fahrrad feenhaft durch die Uckermark fährt, das sind halt
ein großer Fahrradfilm.
Ja, das stimmt, klingt jetzt irgendwie so provinziell, aber das sind halt große Kinobilder. Ja. Mit weißer Gartenzaun, über den wir auch gleich noch lange reden werden. Also wie gesagt, also für mich wirklich einer der Feelgood hat immer so ein negatives, wenn Kritiker das sagen, heißt das eigentlich immer, ja, das ist so für die Leute, die eigentlich keinen Bock auf Kino haben, sondern nur ins Kino gehen, um dann irgendwie bloß nicht mit irgendwie schlechten Gefühlen rauszukommen. Aber das hier ist wirklich so Feelgood-Kunst. Also das ist wirklich, man kommt da super gelaunt raus und das ist einfach wunderschön, mit diesen Menschen Zeit zu verbringen. Ja, es ist wahnsinnig lustig. Wie gesagt, es wurde sehr, sehr laut gelacht in der Vorstellung, in der ich war. Und wir müssen euch jetzt aber für das Interview noch zwei Sachen mit auf den Weg geben, weil ganz am Ende fallen uns zwei Filmtitel nicht ein. Aber weil wir immer das Interview zuerst aufnehmen und den Anfang danach, haben wir immer den großen Vorteil, dass wir einfach zwischendurch nochmal recherchieren können. Also, der Schweizer Film mit der nackten römischen Erotikdarstellerin.
Und Christoph Schlingensief, der am Drehset dabei war, genau.
Genau, der heißt Succubus. Und der Film, also wir wünschen uns ja von unseren deutschen Kinos doch geile Gästen immer, dass wir dann am Schluss nochmal andere Filme, deutsche Filme empfehlen, die man sich angucken soll, nachdem man natürlich erstmal Miroirs Nummer 3 gesehen hat. Das ist ein Film, den Christian Petzold alleine in einem Neuköllner Kino gesehen hat und von dem er ganz begeistert erzählt, aber er den Titel nicht mehr wusste. Der heißt Monster im Kopf. Und jetzt wünsche ich euch wahnsinnig viel Spaß mit dem Interview mit Christian Petzold, denn wir hatten den auch.
Ja, viel Spaß.
Kennst du schon die Bodyguard Boxspringmatratze von bett1.de? 28 cm Komfort, 100% Vollschaum, ganz ohne Metallfedern. 2 Liegehärten in einer Matratze. Einfach wenden und deine Lieblingsseite wählen. Und das Beste? Du kannst 100 Nächte lang Probeschlafen. Egal ob ausschlafen, Serien gucken oder krümeln im Bett. Und wenn sie dir nicht gefällt, holen wir sie kostenlos wieder ab. Die Bodyguard Boxspringmatratze von bett1.de gibt es bereits ab 333 Euro.
From unsolved mysteries to unexplained phenomena. From comedy gold to relationship fails. Amazon Music's got the most ad-free top podcasts, included with Prime. Download the Amazon Music app today.
Herzlich willkommen, Christian Petzold, bei uns im Podcast. Wer kocht denn bei euch zu Hause die Königsberger Klopse?
Oh, ich fand das Wort so schön. Ich habe mir immer gedacht, wenn das dann irgendwo mal in Frankreich oder Amerika das Wort Königsberger Klopse kommt, dann denken die an Immanuel Kant und ich muss ihnen sagen, das sind im Grunde genommen Buletten in Soße. Ich mag das Essen eigentlich auch gar nicht. Ich war vor kurzem bei einer Freundin meiner Frau eingeladen und sie hatte Königsberger Klopse gemacht mit Kartoffeln und weißer Soße und dachte, sie tut mir einen Gefallen. Und das war für mich schon schwer, da durchzukommen, dann durch diesen Abend.
Ich liebe es. Ich habe mich sehr gefreut, als das im Film vorkam.
Diesen Gefallen werden jetzt wahrscheinlich viele Freunde nach dem Film tun.
Ja, ich weiß, wir konnten, weil manche der Schauspieler Vegetarier sind, ja, und da mussten wir spezielle Königsberger Klopse herstellen, und zwar vegetarische. Und weil das bei so einer Essensszene ja so ist, dass es ganz oft so ist, dass man Anschlüsse hat und nochmal drehen muss in einen anderen Kamerawinkel, müssen die Schauspieler ja sehr, sehr viele Königsberger Klops auf dem Teller haben. Ja? Die müssen ja immer wegen Anschluss, müssen der angegessene Klops raus, ein neuer Klops wieder drauf. Ja? Und dann hatten wir, glaube ich, 147 Klopse herstellen lassen. Ja? Aber da wir ja sehr gute Probenzeiten mal haben und die Szenen meistens in einem Take drehen, war das dann so, dass ungefähr 102 Klopse übrig waren. Und die haben dann die Vegetarier mit nach Hause genommen und haben wohl eine Überdosis davon genossen. Ich glaube, die essen bis heute keine Klopse mehr.
Ich habe mal irgendwann ein YouTube-Video gesehen, wo erklärt wurde, wie Filmessen funktioniert. Also dieses, dass man erst sehr lange im Essen rumstochert, eigentlich viel länger als normale Menschen das tun. Und dann dieses Fake-Kauen, dass man nicht, wenn man so eine Szene 20 Mal dreht, dass man dann irgendwie vollgefressen ist. Und dann habe ich wirklich ein halbes Jahr lang in allen Essensszenen nirgendwo anders hingucken können, als auf die Leute, die gerade nicht reden, und habe das nur gesehen. Das musste ich mir echt wieder abtrainieren, um Filme wieder genießen zu können. Das ist echt gefährlich.
Ja, das ist, also es ist so, dass zum Beispiel in North by Northwest von Hitchcock, ja, treffen sie sich da im Speisewagen, Cary Grant und die junge Frau, deren Name ich jetzt Yves-Marie Saint. Ja, genau. Gut, dass du da bist. Ja. Du bist mein Joker heute, ja. Und die essen da Sauerbraten, was ja auch schön ist. Ich glaube, das mit den Königsberger Klopsen kommt von dieser North by Northwest-Szene, weil ich fand das so toll, so einen amerikanischen Amtrak. Ja, eine sehr, sehr sexuell aufgeladene Szene zwischen einem Mann auf der Flucht und einer Spionin, einer Doppelspionin. Und die beiden bestellen sich Sauerbraten. Das fand ich schon mal einen guten Einstieg. Und da stimmt kein Anschluss. Kein einziger Anschluss. Der hat manchmal ein Bissen im Mund, dann liegen ein halber Sauerbraten auf dem Teller und dann ist er wieder ganz. Und da hat man gemerkt, dass Hitchcock nicht auf der Suche nach dieser Form von Wahrhaftigkeit ist, sondern der Wahrhaftigkeit der Szene. Ich habe das Problem, was du geschildert hast mit Essen, hatte ich mit Rauchen. Ja, es hat ja irgendwann mal, war das die Selbstverständlichkeit des Rauchens fort im Kino. Ja, die Schauspieler heute trinken ja nur grüne Smoothies und haben irgendwie noch ein Schweigekloster in Nepal in den drehfreien Zeiten. Und deshalb können die alle nicht mehr rauchen. Und das sieht schlimm aus. Und die Raucherei von Belmondo, Bogart, ja, oder Robert Ryan, die fast selbstverständlich ist, ja, und im Grunde genommen eine, würde ich mal sagen, fast wie so ein veräußerter innerer Monolog ist. Der Rauch, der aus dem Mund und aus der Nase dringt, ist im Grunde genommen, das sind Gedanken. Man sieht dem beim Denken zu. Dafür ist das Rauchen da gewesen. Und bei dem Rauchen heutzutage bei Schauspielern sieht man die Anstrengung, diese Kräuterzigarette, wo überhaupt kein Nikotin mehr drin ist, ja nicht in die Nähe der Lungen zu lassen, sondern so auszupusten und so. Und dann hatte ich gedacht, die einzige Möglichkeit ist, das zu machen, was die Schauspieler beim Essen auch machen. Dass sie also nicht mehr inhalieren, sondern die Zigarette in der Hand halten und mit der Zigarettenspitze im Aschenbecher Kreise malen. Und Anschauen dieser Kreise dabei denken. Und dann hat man denselben Effekt wie eben dieser Rauch, der innere Monolog war.
In deinem neuen Film hat ja Essen eigentlich auch diese Funktion, oder? Dass man Menschen beim Nachdenken zuschauen kann. Weil in deutschen Filmen ist es ja mittlerweile eher so, dass wenn Leute essen, das immer schon so ein Warnsignal ist, dass jetzt so eine 15-minütige Diskussionsszene beginnt und dann so die Konflikte so aufeinandergereiht folgen. Das war ja im Miroir überhaupt nicht der Fall. Das ist ja, da kriegt ja das Essen eine ganz eigene Bedeutung, die irgendwie nicht noch zusätzlich aufgeladen wird.
Das stimmt. Die Essensszenen, die stammen ja fast alle vom Theater. Ja? Und es gibt ja nur ganz wenige in der Geschichte des Kinos, die Essensszenen filmen konnten. Also Visconti war so einer, der konnte das wirklich. Und da ist, dass man das Essen wirklich als im Grunde ein Schlachtfeld, ja, oder das, man kann so sagen, Jesus Abendmahlbild, ja, Da Vincis Abendmahlbild ist im Grunde genommen die Szene für das Kino, weil sie sich oder fürs Theater, die öffnet sich, 13 Leute essen, aber keiner sitzt sich gegenüber. Ja, das ist ja in dem Bild so. Und das haben die im Theater übernommen. Wenn da im Theater gegessen wird, sitzt ja niemand mit dem Rücken, ja, zum Publikum. Und wenn das Kino, eine Essensszene macht, versucht es auch so ähnlich den Aufbau zu machen, obwohl es ja unrealistisch ist. Aber es ist immer so, dass es eine Ebene gibt, die im Grunde genommen die Zuschauerebene ist. Und das wollte ich nicht machen. Ich wollte gerne, dass es geht ja da bei der Familie um einen Kreis und dieser Kreis ist zerbrochen durch den Tod, durch den Selbstmord einer Tochter. Und dieser Kreis muss wieder geschlossen werden. Es geht also darum, um so eine Dynamik am Tisch. Und deswegen geht es nicht um theatralische Dialoge, sondern es geht um etwas, was unter den Königsberger Klopsen liegt.
Und dein Film hat jetzt in Cannes Weltpremiere. Der Film deiner Frau Aysun, der sehr, sehr toll ist, Spielerin, ist letzte Woche oder vorletzte Woche in Deutschland gestartet. Nach diesem Doppelschlag ist das Stresslevel bei euch im Hausfall jetzt rapide abgefallen erstmal, oder?
Ja, die ist in Urlaub gefahren. Ich habe sie zum Flughafen gebracht und ich folge ihr in 2,5 Tagen. Und die muss noch ein paar andere Dinge erledigen. Ja, das überrascht mich jetzt, weil sie hatte letzten Donnerstag, glaube ich, Filmstart gehabt. Ja. Und dann war es im FSK-Kino eine Veranstaltung mit ihr. Und ich habe den Film schon 5-mal gesehen. Ich bin nicht mehr bei dem Film gewesen, sondern nachher bei dem Treffen, ja, wo sie da mit Leuten, Freunden, und die da waren, noch in so einem Lokal in der Dresdner Straße draußen saß. Und ich kam da mit dem Fahrrad an und sah diese Gruppe von Weitem und ich sah einfach, wie meine Frau da argumentierte, ja. Und da bin ich so mit dem Fahrrad ein bisschen stehen geblieben, ein bisschen zugeschaut, weil ich das so toll fand, weil ich bin bei solchen Sachen viel schlechter. Ich habe wahnsinniges Lampenfieber und das hat sie überhaupt nicht.
Und wie war denn Cannes jetzt für dich, so wie du es dir vorgestellt hast?
Ich war im Jahre 2001 schon mal in Cannes in der Semaine de la Critique, weil ich hatte vorher in Venedig innere Sicherheit gehabt. Und die haben dann die Filmkritiker, die Semaine de la Critique ist ja diese Reihe der Filmkritiker, hatten den Film dann als Entdeckung des Jahres nach Cannes eingeladen. Und ich bin da mit Julia Hummer hingereist, 2001, und war so nervös. Und wenn ich nervös bin und Lampenfieber habe, versuche ich frech zu sein um darüber hinwegzutäuschen. Also damals, ich weiß nicht, ob es heute auch so ist, glaube nicht. Und dann bin ich am Strand gewesen in Cannes. Der Film lief und danach gab es noch Viva. Ich glaube, Viva gab es noch. Und Jessica Schwarz war noch keine Schauspielerin, sondern Moderatorin bei Viva. Und oder beides gleichzeitig, ich weiß nicht, aber sie war da Moderatorin und sie machte ein Interview mit mir und hinten saß die Julia und rauchte einer nach der anderen. Und wenn man noch, ich habe eben vom Rauchen gesprochen, wenn man von jemanden, von einem Schauspieler, wenn der rauchen lernen möchte, schaut dir das Rauchen von Julia Hummer an, die konnte wirklich rauchen. Ja. Und ich war am Strand und Jessica Schwarz kam dann und sagte, wie gefällt dir denn Cannes? Und ich aus Nervosität sagte, es ist so grüne Woche am Meer. Und da merkte ich so richtig, dass sie keine Lust mehr hatte, mit mir weiterzureden, weil ich so ein Stinkstiefel bin. Und dann ist sie mit dem Mikrofon rübergegangen und der Kamera zu der Julia. Und die war natürlich vollkommen relaxed und konnte unheimlich gutes Interview geben. Für mich jetzt in Cannes war das etwas, ich kann es fast so sagen, das waren 3,5 sehr, sehr intensive Tage, die mir das so ein bisschen wie eine wahnsinnig tolle Nahrungsaufnahme. Man muss schon sagen, in Frankreich ist das Kino was anderes als in Deutschland. Also das gehört im Grunde genommen, es ist nicht nur so, dass es dazugehört wie eine Fußballnationalmannschaft, sondern das Kino ist schon der Ort, wo in Frankreich Kultur stattfindet und wo sich das Land befragt. Und die Franzosen haben zum Beispiel einmal im Jahr eine Woche lang Schulferien und dann geht man nur ins Kino. Und das Kino ist der Ort, wo man auch erzogen wird und wo es auch die Filme gibt, ja, mit denen man erwachsen wird oder etwas begreift oder sieht. Und dieses Publikum dort in Cannes, das waren ja 800 Leute dabei in jeder dieser Vorstellungen, und der Respekt und die Liebe zu dem Film, ja, die man da spürt, ist etwas, das kannte ich in dieser Intensität nicht und hat mich sehr berührt.
Ich war in der Morgensvorführung in Cannes und ich weiß gar nicht, deswegen würde mich das mal aus Filmemachersicht interessieren, weil ich habe jedes Mal schlechtes Gewissen. Also um das mal zu sagen, in der Directors Fortnite, wo dein Film lief, da laufen die Filme zweimal. Einmal morgens läuft erst der Film, danach, das ist für Presse, danach kommt das Filmteam und Schauspieler auf die Bühne und dann gibt's noch ein Q&A. Und abends ist dann die offizielle Premiere, da seid ihr dann die ganze Zeit dabei. Genau. Und bei den Morgensvorführungen ist das aber so, und das ist keine böse Absicht, in der Sekunde, wo der Abspann anfängt, verlässt die Hälfte des Saales den Saal, einfach weil das Journalisten sind, die müssen arbeiten, die müssen schreiben, die müssen zum nächsten Screening. Wenn ihr da an der Tür steht und wartet, auf die Bühne zu gehen, ist das irgendwie ein doofes Gefühl oder wird einem das vorher gesagt und man rechnet schon damit?
Das wird einem vorher gesagt und mir wurde gesagt, es sind extrem wenige gegangen. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Es gab schon Q&As auf der Bühne nachher, wo im Grunde man mit 3-4 Leuten im Publikum nur noch gesprochen hat.
Nee, das war gut. Also ich, vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie es denn Abend war, aber es wurde morgens alles, was mit Handwerken zu tun hatte, wurde unfassbar laut gelacht. Also das, Lachen, also kann es zwar großes Kino feiern, also das ist, für mich ist das auch Nahrungsaufnahme, ich 2 Wochen lang nur 4 bis 5 Stunden Schlaf, dann brauche ich einen Tag, da bin ich körperlich komplett tot, wenn ich wieder ankomme, aber geistig ist man über Wochen fit, wenn man das alles mitgemacht hat, weil da entschuldigt sich auch im Gegensatz zur Berlinale niemand für Kunst. Mhm. Also das ist sehr nett, aber wo war ich?
Ist wurscht, wo du warst. Ich hole dich wieder ab. Also ich fand, für mich war das ein ähnliches Erlebnis in Cannes, wie du es gerade geschildert hast. Man hat das Gefühl, die Filme müssen in Cannes kein Thema haben. Ja? Die Filme sind erstmal, das Kino ist erstmal selber eine Welt. Ja? Und in der Berlinale habe ich immer das Gefühl, wir müssen den Journalisten ein Thema geben und der Film ist im Grunde genommen eine mediale Umsetzung eines Themas. Ja? Ganz gut gemacht oder so. Ja? Thema gut rausgestellt. Das liegt ganz, ich habe das in Cannes, haben mich ganz viele Franzosen und Amerikaner, Journalisten, in den Interviews gefragt, was denn mit deutschem Kino los wäre. Ja? Also das ist doch ein Land, und da die eine Frage hier von der Frau von der Cahier, die fragte mich, man, ihr habt ein Land, das ist zerrissen. Ja? Das hat eine Wiedervereinigung 89 gehabt. Das hat den Holocaust, die haben Schuld, die haben eine AfD. Das ist hier, warum kann dieses Land nicht Geschichten erzählen? Jetzt geht es nicht darum, das zum Thema zu machen, aber diese Energie und dieser Druck und auch vielleicht die Sehnsucht, mal das, was hier passiert, irgendeiner Weise in eine Liebesgeschichte oder was weiß ich zu packen oder ein Thriller, keine Ahnung. Ja? Das kommt nicht immer, sind es so journalistische Filme. Ja? So Filme, wo man schon weiß, wie der Text nachher des Journalisten aussieht, wo er sagt, ja, und das und passiert und hier, diese AfD und blub, blub, ja. Und das gibt's in Cannes überhaupt nicht. In Cannes gibt es einfach das Kino. Und das Kino ist eine Kunst und die ist eigenständig. Und in den deutschen Zeitungen habe ich immer das Gefühl, wenn Feuilleton, ja, über Kino kann der kann ja jeder schreiben. Und wenn der auch nicht mal über Kino schreiben kann, für die Medienseite reicht's immer. Ne? So ein bisschen habe ich das Gefühl.
Ich sag's mal, das ist meine, ich hab's schon erzählt, aber das ist meine Lieblings-Cannes-Diss-Geschichte, weil das war eine, da saß ich bei Yongbong Ko's Okja in der Weltpremiere oder bei der Morgen, damals gab es morgens noch Pressevorführung. Und neben mir saß eine junge Frau der dpa. Und dann fing der Film an und das Netflix-Logo kam. Es wurde kurz geboot, weil das war dieses Jahr, wo es diesen großen Streit gab, ob Netflix weiter im Wettbewerb laufen darf oder nicht. Und danach wurde eine Viertelstunde lang durchgeboot. Wirklich den ganzen Film. Also man konnte kein Wort verstehen und es war einfach steingehaut. So, dann ist die Frau aufgesprungen, rausgelaufen, hat nach Deutschland zur dpa durchgegeben. Dann wurde die Vorführung abgebrochen. Vorführung abgebrochen wegen Netflix-Boykott, schieß mich tot. Auf allen deutschen Seiten, Bild, Spiegel, alle haben das übernommen. Warum haben die Leute, die tatsächlich Ahnung vom Kino haben, geboot? Weil der Film im falschen Bildformat gezeigt wurde. Und sie haben dann nochmal von vorne angefangen und in den richtigen Bildformat gefeigt. Das hatte nichts mit Netflix zu tun.
Toll.
Das, ja. Genau dazu.
Aber haben die alle die deutsche Zeitung die dpa-Meldung nachgedruckt? Ich kann mich erinnern, der Harun.
Ich glaube nicht gedruckt, aber online war es halt auf einmal.
Ja. Ich weiß nicht, der Harun hatte damals, also Harun Farocki, mit dem ich bis 2014 im Grunde genommen alle Filme geschrieben habe und der da verstorben ist 2014. Der Harun hatte immer fantastische Ideen. Und die eine Idee war mal, dass er sich den Grand Prix de France verliehen hat. Und zwar gab es den gar nicht. Den hat er dann der dpa gemeldet am Freitagabend. Ja? Karun Faroki empfängt den großen Grand Prix de France in Paris. Das wurde dann wirklich in den Wochenendausgaben gemeldet, ja? Und den gab es nicht. Und das funktionierte. Ja? Naja.
So, deine Fanbase, zu der wir uns jetzt auch einfach mal zählen, sagt ja schon lange, dass du eigentlich nach Cannes gehörst. War das jetzt wirklich, wie man, also weil online gibt es verschiedene Aussagen, hast du jetzt das Biennale bewusst zurückgehalten, war nicht fertig, was ist jetzt Sache?
Ich habe diesmal nicht so, ich habe diesmal etwas später den Film, die Dreharbeiten gehabt, die gingen bis in den Herbst rein, weil ich wollte dieses Herbstlaub haben. Ich wollte so ein bisschen was Verfallenes haben. Ganz leicht noch den Sommer, aber so ein bisschen Indian Summer Atmosphäre wollte ich in dem Film haben. Und das hätte bedeutet, dass ich, wenn ich zur Berlinale hätte wollen, hätte ich sehr, sehr schnell schneiden und mischen müssen. Und ich war jetzt fünfmal im Wettbewerb und ich habe mir gedacht, mein Ehrgeiz geht jetzt nicht dahin, unheimlich schnell den Film fertig zu machen, um wieder in den Wettbewerb zu kommen. Und dann kam auch noch hinzu, dass ich ja nochmal nachgedreht habe, weil ich ein falsches Ende inszeniert hatte. Und das war dann Ende Januar. Da war sowieso klar, dass ich das mit der Berlinale erledigt war.
Was halt also nicht, aber falsches Ende in dem Sinne, dass du später gemerkt hast, nee, so funktioniert das nicht, oder falsches Ende wirklich.
Nein, das war wirklich so, dass mir zum ersten Mal passiert, dass ich, man kann ja irgendwie am Ende einen handwerklichen Fehler machen. Ja, man kann ja eine Einstellung, wie du sagst, im falschen Format oder dieses Autofokus oder irgend sowas, ja, dass man da was nachdrehen muss. Aber ich hatte wirklich zum ersten Mal in meinem ganzen Leben, das war ja schon der 19. abendfüllende Spielfilm, habe ich einen richtigen, ja, fast, muss man sagen, katastrophalen Denkfehler gehabt. Das geht in diesem Film ja um zwei Geschichten, die sich treffen. Die Geschichte einer jungen Frau, die offensichtlich in einer schweren Krise ist. Und als ich hier gerade zu euch kam und diese ganzen, hier gibt's ja in Berlin so lauter kleine Academies, so kleine Privatuniversitäten, junge Leute, die da hinkommen. Das ist unheimlich schwer da, finde ich, wenn man Teil dieser Community ist, Ehrgeiz zu entwickeln und zu glauben, dass das dich im Leben weiterbringt. Und dann kommst du nach Berlin und hast du noch Covid-Zeit gehabt. Und da gibt's ganz viele junge, depressive, junge Männer und Frauen, ne, aus der Zeit. Und so war der Gedanke über die Figur, die Paula Beer spielt. Eine Frau, die suizidär ist, kann man so sagen, oder depressiv. Und deren Geschichte trifft auf eine Geschichte einer Familie, deren Tochter sich umgebracht hat. Und diese beiden Geschichten, diese Trauer, dieses Trauma einer Familie, die zerstört ist, und dieser jungen Frau, die nicht weiß, wohin mit sich im Leben, diese beiden Geschichten kommen zusammen, die werden eine Familie für kurze Zeit. Eine falsche Familie, aber aus Falschheit können echte Gefühle entstehen oder Wahrheiten entstehen. So, ich hatte aber das Ende so gemacht, kann ich so lange antworten, darf ich das?
Ja.
Ich könnte auch schnell. Aber es gibt einen Film von Claude Sauté, den ich sehr schön finde. Den Titel, der ist mir jetzt nicht mehr hier im Kopf, aber der ist mit Yves Montand und Romy Schneider. Das kriegt er bestimmt raus. Und da spielt Yves Montand einen Schrotthändler, der viel Geld hat. Und Romy Schneider ist seine Geliebte, die liebt aber auch noch einen jungen Graphic-Novelisten, also einen Comiczeichner. So. Und der hat kein Geld, ist aber irgendwie künstlerisch, ja. Und diese beiden Männer, die sind im Eifersuchtsstreit um Romy Schneider. Und sie hält diese Eifersuchtsgeschichten dieser toxischen Männer nicht mehr aus und verschwindet irgendwann und hinterlässt eine Lücke. Und diese beiden Männer lernen sich kennen, so richtig kennen als Männer und nicht mehr als Konkurrenten. Und nach langer, langer Zeit kehrt Romy Schneider zurück in diese Stadt, geht einen Gartenzaun entlang zu dem Haus des Schrotthändlers Yves Montand und sieht durch das Fenster, dass der Schrotthändler und der Graphic Novelist die besten Freunde sind, gerade zusammen frühstücken. Ja? Und dann steht sie, dann guckt sie das an, denkt mir, die lieben sich. Und dann lächelt sie und der Film ist zu Ende. Und dieses Ende hatte ich im Kopf beim Schreiben. Ich wollte, dass die Familie am Ende auf der Porch, also auf der Terrasse sitzt und isst. Und dann kommt Paula Beer, also Laura, kommt zurück, ja, zu der Familie, steht da am Zaun und lächelt und im Grunde genommen empfangen sie und sie wird wieder Teil dieser Familie. Und das, da merkte ich beim Drehen schon und spätestens am Schneidetisch wurde es mir klar, das ist so ein Harmonisierungswunsch, so kleinbürgerlich, als ob die Familie zum Schluss unsere Rettungsinsel wäre. Und das, darum geht es in dem Film nicht. Und der ganze Film geht eben darum, unabhängig zu sein und was für ein Trost drin steckt, weiterleben zu können und das hinzubekommen und nicht zum Schluss in die Familienflucht hinein zu manövrieren. Und das fand ich, Und da bin ich wirklich verzweifelt. Da bin ich hier 2 Wochen durch Kreuzberg gelaufen, am Kanal entlang, und dachte, was für eine Scheiße, wir sind so. Ja. Und dann kam die Bettina Böhler, die Editorin, hängte einfach statt dieser Schlussszene, die ja gedreht worden war, hängte die einfach ein Bild von Paula aus dem Apartment, aus der Anfangsszene, einfach so eine Nahaufnahme am Ende, einfach so dran. Und da wurde klar, was wir nachdrehen müssen. Und das haben wir dann nachgedreht.
Das endet dann ja auch trotzdem mit einem Lächeln.
Ja.
Mit einer Einstellung. Aber was ich mich gefragt habe, damit verraten wir unseren Zuhörern ja, glaube ich, nichts, warum du davor auch schon eine Ablende machst. Es gibt ja diese Szene, in der die Familie dann Essen macht, dann gibt es eine Ablende und man denkt im Grunde, der Film ist jetzt vorbei, weil die schon so 2-3 Sekunden dauert. Und dann setzt der Film nochmal an und blendet nochmal ab.
Ja, kann ich erklären. Also erstmal war die Szene, wo die Familie Rührei ist, war ein bisschen die Szene aus, man hat ja ganz viele Filme im Kopf, ja, also ich habe in meinem Leben echt viele Filme gesehen und man kann nicht so tun, als ob man das Kino neu erfindet, sondern man lebt auch aus den Filmen anderer. Und der Schluss von The Deer Hunter, ja, wo die zusammen Rührei essen und dabei ist einer ein Krüppel, einer ist tot und einer ist im Grunde traumatisiert und alles sind zerstört und kaputt und sie singen God Bless America und essen Rührei. Das hat mir immer gefallen, dass das Kino eben eine Komplexität erhält und nicht auflöst. Und so wollte ich, dass die Familie auch Rührei ist am Ende. Ne? Und die Blende ist dazu da, also jetzt ganz blöd übersetzt grammatikalisch, dass diese Familie für sich ist. Und die hat ihren Abschluss. Und dann sieht man Paula Beer und auch die hat ihren Abschluss. Und diese beiden Abschlüsse, ja, beide haben ihre Geschichte beendet, können weiterleben, worin ein großer Trost steckt. Aber ob sie sich nochmal begegnen, ob sie sich nochmal brauchen, das hat uns nicht mehr zu interessieren. Deswegen gibt es 2 Ablenden.
Und dann nochmal jetzt ganz zum Schluss zum Anfang, weil du gerade schon über Zäune geredet hast. Also der weiße Gartenzaun spielt ja in diesem Film schon eine Rolle. Ich muss bei weißer Gartenzaun immer an der weiße Hai denken. Die tollste weiße Gartenzaun-Einsatz ever, weil da...
Du bist der Erste. Alle kommen von David Lynch, immer von Blue Velvet, von dem Zaun, ja, von den weißen Zäunen. Ja. Der aus Weißer Hai war aber das Vorbild.
Ja, weil also die das jetzt nicht sofort im Kopf haben, da geht es halt darum, dass im ganzen Ort gibt es weiße Gartenzäune und irgendwie wird da gerade für Jugendliche ein Karatekurs abgehalten und deswegen rennen die immer rum und schlagen überall, weil sie gelernt haben, wie man Holz durchsteckt, die Spitzen ab und deswegen sind überall die Spitzen weg. Das fand ich sehr toll. Aber jetzt hast du ja den weißen Gartenzaun wo spielt das eigentlich? Ostdeutsche Provinz?
Uckermark.
Uckermark. Aber dieses Haus ist ja eigentlich schon nach amerikanischem Vorbild gebaut, oder? Genau, ich habe das noch nie gesehen, dass so ein Veranda nach vorne rausgeht.
Ja, das ist so. Ich habe damals einen Film gemacht, der hieß Jericho, der spielte auch im Osten. Ja? Und einer der Schauspieler, die ich vorher bei Jella kennengelernt hatte, der da in der Nähe von Jericho lebte, der erzählte mir, der fuhr mit so einem amerikanischen Pickup immer rum. Ne? Ich dachte, warum machst du denn das? Das ist doch das sinnloseste Auto, beschissene amerikanische Autos und so. Und er sagte, nein, guck dir mal an, wie die Städte hier heißen. Die heißen Philadelphia, Neu-Boston, ja? Auch Jericho oder Jericho, die haben alle eine Verbindung zu Amerika. Und das liegt daran, dass damals sehr, sehr viele Menschen, nachdem die Revolution gescheitert sind, Anfang des 19. Jahrhunderts in Deutschland, sehr viele Handwerker, die Teil dieser Revolutionsbewegung waren, die dann Paulskirche und so, die sind nach Amerika abgehauen. Weil in Deutschland, das Land war erstarrt. Ja? Und manche von denen sind aber von Friedrich dem Großen zurückgehalten worden. Der hat den Land geschenkt und gesagt, pass mal auf, bleibt hier, legt das Land trocken, das gehört euch dann. So, und so sind die da geblieben und haben die Sümpfe trockengelegt im Osten da, in Brandenburg, diese hässlichen Dörfer gegründet, die dann aber Namen haben, die Sehnsuchtsorte sind, wo sie eigentlich hin wollten, sind aber hängen geblieben dort. Das ist eine tiefe Traurigkeit in dieser Gegend. Und dann habe ich gemerkt, dass die Russen, ja, die das Land nach 45 teilweise besetzt haben, wenn die in Häusern waren, haben die ihre Veranden und Terrassen nach vorne zur Straße gebaut, weil auch das Amerikanische und das Russische sich da ähnlich sind, die wollen die Welt sehen, die wollen sich nicht vor der Welt verstecken. Tief im deutschen Kleinbürgertum, ja, oder in der deutschen Geschichte ist, wir bauen nach hinten Terrasse, noch so hohe Hecken, damit die Nachbarn uns nicht sehen. Ja. Und dabei und dann hat man diese furchtbare Familienzelle oder klaustrophobische Zelle. Und das wollte ich so, dass da eine Familie wohl hingezogen ist mit einem amerikanischen Auto, mit einer Werkstatt, Und die wollten frei und offen sein. Und jetzt trauen sie sich nicht mehr auf ihre Terrasse, weil sie so traumatisiert sind. Und erst durch die neue Tochter, die dort erscheint, die Geistertochter, können sie wieder auf der Terrasse offen zur Straße hinleben.
Dieser Zaun ist ja quasi der Anfang von der Beziehung zwischen Barbara Auer und Paula Bär in dem Film. Und Barbara Auer streicht den Zaun und erzählt diese Geschichte aus Tom Sawyer, wie Tom Sawyer seine Freunde dazu bringt, streichen zu wollen, damit er an den Fluss kam. Und ich musste dann sofort daran denken, dass es ja auch in Barbara von dir auch diese Huckleberry Finn Geschichte gibt. Da wird ja auch durch den ganzen Film, liest ja auch Nina Hoss diese Geschichte vor. Ist das so, dass solche Geschichten so von Film zu Film bei dir irgendwie so weitergetragen werden, dass das als Idee bleibt und du dann nach Anknüpfungspunkten suchst, wo du das nochmal vielleicht verwenden kannst? Oder warum wiederholt sich das oder variiert sich eher vielleicht?
Ja. Ja, also ich muss sagen, es gibt so ein paar Bücher, die ich schon mit 9 oder so gelesen habe oder 10. Und die bis heute Geltung haben. Es gibt Bücher, die taugen dann nichts mehr. Ja, irgendwann liest man so nochmal, wie manche Filme, die man nochmal sieht, dass die nichts, was waren da, irgendwas war mit mir da los zu der Zeit. Aber Huckleberry Finn und Tom Sawyer, Mark Twain ist immer noch Literatur für mich, ja, sind es wichtig. Aber dass sich so Motive, also mir fiel zum Beispiel, als ich in Cannes war und in der zweiten Vorstellung saß, fiel mir plötzlich ein, sag mal, den kompletten Dialog habe ich ja schon in Barbara gehabt. Und zwar an dem Tag, wo wir das gedreht haben, es ist so, Paula Bär geht am ersten Morgen durch das Haus, sieht, dass da ein Klavier ist, öffnet den Deckel und spielt so 1-2 Töne auf dem Klavier. Ja? Und dann kommt die Barbara Auer an. Und ich hatte den Schauspielern an dem Tag erklärt, jemanden, der einem Angst macht, den sieht man nicht, wie er sich auf einen zubewegt, der ist plötzlich da. Der Hitchcock hatte in Rebecca alle Auftritte der Gouvernante, die war immer sofort da. Oder im Murnau Nosferatu, ja, sieht man den sich nie nähern, der steht ganz weit weg und back ist er da. Und in dieser Szene ist die Barbara Auer, ist die plötzlich da und sagt, du spielst Klavier. Und dann sagt die Paula Bär, es ist verstimmt. Und dann sagt die Barbara, also spielst du. Und dieser identische Dialog ist zwischen Ronald Zerfeld und Barbara Nina Hoss in Barbara auch. Man merkt also, es gibt so ein paar Dinge, wahrscheinlich wie bei Musikern, ja, dass man so ein paar Tonfolgen oder eine Bridge oder eine Melodie in Varianten immer wieder benutzt. Also es ist nicht so, das ist nicht bewusst geschehen. Das ist mir wirklich erst in Cannes aufgefallen, was man da mit sich rumschleppt an Zeug.
Und ich hatte einen Kollegen in der Schlange getroffen in Cannes, der hatte den Film schon vorher sehen können und ich habe ihn halt gefragt, wie er ist. Und der einzige Kommentar, den er mir vorab verraten wollte, war, dass Paula Bär sehr viel Fahrrad fährt. Und das ist ja auch in Barbara mit Nina Hoss, ne? Also, oder das ist auch sowas, was du gerne machst. Was andere setzen ja Frauen gerne in rote Cabrios, das schrottest du in der ersten Szene und stattdessen geht's dann auf den Fahrradsattel.
Aber ich glaube, das hat was damit zu tun, als ich anfing an der Filmakademie, ja, DFFB zu studieren, da war die Deutsche Kinemathek noch im zweiten Stock im selben Haus untergebracht. Das war am Theodor-Heuss-Platz. Und da war der Leiter der Kinemathek, war Helmut Prinzler. Ja, und ich ging manchmal, weil unten war der Zigarettenautomat, ging ich manchmal bei ihm am Büro vorbei. Und er hatte ein Plakat an der Wand hängt. Das war so schön, dass ich mal stehen geblieben bin und das angeguckt habe durch den Türspalt. Und dieses Plakat war eine Sequenz aus Usus Bandschuhen. Ja, eine Fahrradfahrt. Ja. Ein junger Mann und eine junge Frau fahren gemeinsam Fahrrad und fahren zum Strand. Und das ist in 9 Einstellungen gedreht. Und in diesen 9 Einstellungen ist das ganze Kino. Das ist mit einer Präzision und Klarheit und Schönheit, wie das auch Miyazaki-Filme manchmal haben. Ja, so, wenn, ja, so, und die, da geht's ja, in dem Bandschuhen geht's ja um einen Mann, um einen Vater, der eine Tochter hat. Die Tochter liebt ihn so sehr, dass sie selber nicht lieben möchte. Die möchte bei ihrem Vater bleiben. Die liebt ihn so sehr. Und der Vater will sie loswerden, weil er weiß, es gibt so einen schönen Satz von Jean Le Carré, der heißt, die goldene Regel muss doch lauten, dass wir die wir lieben, dabei unterstützen, dass sie von uns loskommen. Ja? Und und er will das, er holt sich einen jungen Mann ins Haus, der noch die Tochter toll findet und so, und die beiden machen eine Fahrradtour. Und das hätte die Möglichkeit bedeutet für sie, sich zu verlieben. Der Mann liebt sie und sie mag den auch, aber sie entscheidet sich für den Vater. Aber diese Fahrradtour ist die einzige Einstellungsfolge in dem Film, die draußen spielt, am Strand. Und die hat sich bei mir eingeprägt. Und dann hat er mich entdeckt, der Hans Helmut Prinzler, wie ich da rauchend am Türspalt stehe und das Bild angucke. Und dann hat er mir das geschenkt und das hängt bis heute bei uns in der Wohnung. Ja, und von, ich glaube, alle Fahrradsequenzen hängen damit zusammen, dass ich diese Sequenz so toll fand. Und dass ich das, dass es einfach wahnsinnig schön ist, jemanden. Aber ich wollte noch sagen, Barbara, als der in Vietnam in Verleih kam, hat der Harun mir aus Vietnam ein Plakat mitgebracht und der Nina auch und ihr geschenkt. Da haben die das gespiegelt. Die fährt ja bei uns von rechts nach links, ne, mit dem Fahrrad am Meer entlang, im Wind. Und die haben das von links nach rechts gemacht, weil die, ich wollte von rechts nach links gegen die Schrift. Ja, also wir sehen ja so gegen die Schrift, weil die Barbara aufständig ist. Und weil man in Vietnam andersrum liest, haben die das gespiegelt. Das fand ich ganz toll.
Da du ja gerade auch die Familienkonstellation in Ban Chun erwähnt hast, Miroir Nummer 3 ist ja dein, wenn ich, also ich würde sagen, das ist dein erster Familienfilm seit Innere Sicherheit. Du hast seitdem Filme gedreht, die eher sich nicht um so festgefügte Beziehungen kreisen, die man nicht lösen kann. Woran liegt das? Warum, beziehungsweise warum kehrst du darum zurück oder warum hast du so lange keine Familiengeschichten erzählen wollen?
Hat auch handwerkliche Gründe. Ja, eine Familie zu erzählen ist sehr, sehr schwierig. Ja, das ist, das ist genauso schwierig wie einen Gerichtsfilm zu machen. Du hast in einem Gerichtssaal so viele Perspektiven. Ja, du hast die Geschworenen, du hast einen Richter, Staatsanwalt, Verteidiger, Zuschauer, Journalisten, ja? So, wer guckt wie auf das Geschehen? Ohne, ja? Und in der Familie hast du Vater, Mutter, Geschwister, ja? Und das war bei der inneren Sicherheit nicht so schwierig, weil die Familie als Zelle, ja, nur noch so eine Ruine war. Ja, es waren nur drei. Ne? Das ging, das hat mich aber schon damals beim Überlegen, wo stelle ich die Kamera hin, wie wird die Sequenz, wie ist die Auflösung und sowas, hat mich ganz schön geschafft. Und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich erstmal ein paar Jahre Filme, nur mit Zweien und Gegenschuss schaffe ich. So ganz primitiv gesagt. Ja? Und ich hatte dann, als wir den Roten Himmel gedreht haben und wir hatten diese Essensszenen draußen, ja, wo die alle vier, fünf Leute um den Tisch rumsitzen und sich unterhalten und Heine wird rezitiert und es findet auch subkutan was in statt, Begehren und Abscheu und Ekel und ja, und da habe ich gedacht, das macht mir doch ganz große Freude. Und dann habe ich wieder daran gedacht, einen Familienfilm zu machen, der diesmal versucht, den Kreis zu schließen.
Aber apropos Roter Himmel, ist ja so ein täuschend leichter oder simpler Titel und dahinter steckt dann ein sehr komplexer Film. Und bei jetzt der neuen Film war es, glaube ich, dass wir, so das ist jetzt wirklich nur positiv gemeint, den so wahnsinnig klar und schlicht fanden und das geliebt haben. Und dann packt man den Titel Miroir Nummer 3 darauf, wo du selbst vorher nicht genau wusstest, wie man das ausspricht. Also war das ja ein bisschen so eine Mogelpackung. Das
es war so, Ich habe das geschrieben, ich weiß gar nicht, wie der Dämon, habe ich das, glaube ich, den Arbeitstitel genannt. Dämonen oder sowas.
Wäre ähnlich. Ja gut, das passt natürlich inhaltlich, aber wäre ja vom Vibe her auch.
Auch so ähnlich. Aber es war so, und ich war aber unzufrieden mit Dämonen. Und dann hatten wir die Mischung von Roter Himmel. Und die Bettina Böhler saß in der Mischung und ich kam rein und sagte, ich weiß den Titel nicht und so. Ich sagte, erzähl doch mal, was passiert da jetzt bisher? Ich war ja im Drehbuch schreiben, dann habe ich die Geschichte erzählt. Und so hinten, wir saßen da hier bei Post Republic, da in der Mischung, wir hatten eine halbe Stunde Pause und ich erzählte dann so. Und was spielt die denn da für ein Musikstück am Ende? Ja, Miroirs Nummer 3 von Maurice Ravel, das ist ein toller Titel. Und dann habe ich mir gedacht, ein Plakat, wo man nur eine Frau sieht und da drunter steht Miroirs Nummer 3. Ich hatte dann in Cannes gesagt, in der Pressevorführung da, dass das, man hätte auch Chanel Nummer 5 sagen können. Ja, das klingt so ähnlich. Und dann fiel mir diese Anekdote von Marilyn Monroe ein, als sie gefragt wird, ob sie Nachthemd oder Pyjama trägt. Und sie sagte, ich trage nur Chanel Nummer 5. Und die, so ein bisschen, es ist ein bisschen rätselhaft, der Titel.
Ja? Auf jeden Fall. Also, als ich den zum ersten Mal gehört habe, das war wirklich in der Cannes-Ankündigung, glaube ich sogar, zusammen mit diesem ersten Bild in dem Auto, das, ja, da war man sofort hooked. Also das funktioniert schon.
Ja, das geht. Ja, finde ich mich auch. Es gibt ja in der Geschichte des Kinos nur sehr wenige Filme, die wirklich gute Titel haben. Ja, also Eyes Wide Shut ist ein fantastischer Titel. Liebe ist kälter als der Tod ist ein fantastischer Titel. Ja?
Aber das sind jetzt so die Arten von Titeln, die du eigentlich lange Zeit gemieden hast. Weil du machst ja meistens, also eine lange Zeit oder die Entwicklung der letzten Jahre vor Roter Himmel war ja eigentlich immer ein Name oder ein Begriff, eine Stadt. Ja. Mhm. War das etwas, was du auch gescheut hast lange Zeit? Oder?
Ja, weil ich finde, ich geh doch nie in einen Film wegen der Titel. Mhm. Ja, wenn du, in der Covid-Zeit, als ich so viel Netflix geguckt habe, die haben ja wahnsinnige Titel. Ja, die sind aber so doof, ja, dass man schon keine Lust mehr hat, die Filme anzugucken. Und es gibt von Alexander Kluge, gibt es so eine Sequenz aus einem seiner Dokumentar- oder Fiktional-Faction-Filme, kann man ja sagen. Da sieht man das Wort Deutschland getippt auf einer Schreibmaschine und dann gibt es gerade einen leichten Zoom und eine Fahrt auf das Wort zu und da sagt er Deutschland. Je näher man dieses Wort betrachtet, umso weiter schaut es zurück. Mhm. Ja, und da dachte ich, das ist irgendwie, so muss ein Titel sein. Also Wolfsburg ist der, ja, aber das, in diesem Wort ist mythische Kräfte drin. Ja? Jericho, ja, sowas. Ja? Die innere Sicherheit ist eigentlich ein sehr guter Titel, ja, weil der für Deutschland passt und so. Aber so, und deswegen wollte ich nie prätentiöse Titel haben. Ja? Ich wollte nie sowas haben. Miroirs Nummer 3 geht an den Rand des Prätentiösen. Aber ich fand der Film ist so einfach. Ja? Und gleichzeitig ist er so, finde ich, kompliziert, ja? Dass ich dachte, naja, also der Untertitel von diesem Musikstück von Ravel, ja, das ist ja von Ravel, Miroirs Nummer 3, ist ja ein Boot auf hoher See. Das ist ja so eine Programmmusik. Und da dachte ich mir, das ist eigentlich, wäre es der richtige Titel, ein Boot auf hoher See.
Und der ganze Film ist ja sehr schön und zwischendurch, also man wünscht sich natürlich als Zuschauer, dass das jetzt immer so bleibt und alle sind jetzt heile und es ist richtig utopisch da auf dem Land. Aber du leitest das ein mit diesem Autounfall. Und ich sag mal so, die Szene mit seinem Kopf auf dem Stein hätte man vielleicht auch weniger harsch inszenieren können. Mhm. War das so Absicht, so ein Punkt zu sagen, jetzt gehen wir in so eine gewisse Traumlogik rein oder so ein ganz klein bisschen in so einen verwunschenen Ort?
Ja, die Märchenmotive, es ist nicht so, dass ich zu Hause an der Tafel bin und wie ein CIA-Mitarbeiter einen Plan habe, was alles in einen Film rein muss. Es schreibt sich selbst, manche Dinge schreiben sich selber rein, muss aufpassen, dass man nicht ganz die Kontrolle verliert. Aber so Dinge wie, dass sie einen Schuh beim Unfall verliert und dass das Cinderella-Motiv da ist, ja, dass der Zaun von Tom Sawyer beziehungsweise der aus der Weiße Hai da ist, ja, dass das rote Auto an Le Mépris erinnert oder an Truffauts Das Geheimnis der falschen Braut, ja, wo Catherine Deneuve darin fährt. Das sind alles Dinge, die wichtig sind, nicht als Filmzitate, sondern um, sag ich mal, dieser hässlichen deutschen Landschaft einen Zauber zu geben. Ja? Weil wir selber ja, wenn wir Gefühle haben, ja, und verliebt sind oder auch vielleicht hassen, wir die Welt mit unserem Blick verändern. Ja, und wenn man verliebt ist, sieht auch, finde ich, ein Umspannwerk fantastisch aus.
Also da du den Film ja nach einem Musikstück konkret benannt hast, müssen wir natürlich auch über die Musik reden. Das ist wahrscheinlich schon oft zitiert worden, aber ich werde dich jetzt trotzdem nochmal damit konfrontieren. Du hast ja im Zusammenhang mit Roter Himmel hast du ja mal den Satz gesagt, ich liebe Musik und deshalb lasse ich sie weg. Ist es jetzt allein durch den Titel, dass das auch, ist das vielleicht ein explizit musikalischerer Film als deine anderen Filme? Würdest du das so empfinden? Weil dieses Stück, nach dem der Film benannt ist, das kommt ja fast schon so leitmotivisch im Film vor. Also dass jeder die Figuren hört das einmal in irgendeiner Situation, am Ende spielt Paula Bär das.
Erstmal ist so, ich stehe noch zu dem Zitat, ja? Also nicht, weil manche Zitate klingen einfach gut und dann klebt man den fest, aber ich stehe da drauf, weil gerade bei dem Film war es ja so, wenn man depressiv ist und die Figur der Paula Bär ist eine Depressive, die sieht und hört nichts mehr, die Sinne sind erstorben und das ist ja das Furchtbare, dass man in sich eingesperrt ist, dass man nichts mehr wahrnimmt. Und deshalb wollte ich keine Musik haben, sondern ich wollte, dass die ganze Natur, die Winde, das Haus, das Knarzen von Türen, ja, all das zu hören ist. Und dass das die Musik dieses Films ist, der akustische Raum. Das Musikstück, das war der Gedanke, dass das so unterschwellig jeder im Auto mal hört oder beim Abwaschen oder so. Und plötzlich am Ende ist es das Stück, mit dem sie erwachsen wird. So kann man das sagen. Aber mein Lieblingsstück ist ja das The Night. Ja, weil ich war mit einem Freund, einem griechischen Filmemacher, ne, in einer Jury in Sevilla. Und wir haben uns da angefreundet in der Zeit. Und wir hatten beide einen Film von, wie heißt der portugiesische Filmmacher, der jetzt gerade diese Reise durch, eine Fresse, das kann nicht wahr sein. Ich vergesse immer die Namen. Gomez, ja, von dem Gomez gesehen.
Grand Tour heißt der Film.
Ja, genau, Grand Tour. Aber wir hatten da den Film, den er vorher gemacht hat, ging um Covid und eingeschlossenen Künstlern.
Ne? Das Tagebuch der sonst was.
Ja, genau. Ja, und in diesem Film ist die schönste Szene in diesem Film, ist so, dass die so mit Lampignons im Garten so eine Art Party machen. Das sind ja nur 5 Leute oder ja, so. Und da läuft dieses Stück. Und wir kamen nachher raus und haben beide gesagt, boah, das habe ich schon lange nicht mehr gehört, The Night, das ist ja ein grandioses Stück. Ich war ein großer Fan von dem Frankie Valli, weil der bei den Sopranos mitspielt und einer der miesesten Typen dort ist und das unheimlich gut spielt. Ja? So. Und gleichzeitig auf Frankie Valli das Stück ist, was in The Deer Hunter eines der wichtigen Musikstücke ist, die das Ganze durchziehen. Das Stück war mir besonders wichtig, weil es in einem Moment in den Film reinkommt, der nur diesen beiden jungen Menschen gehört. Und das ist das Allerschwierigste für Schauspieler. Das habe ich früher, das Casting für innere Sicherheit. Ja, ich mache ja keine Castings mehr, aber damals, weil ich junge Schauspieler da brauchte, 16, 17, und da gibt es kein Material, habe ich ein Casting gemacht. Und das Casting bestand darin, dass ich ein Musikstück abgespielt habe und die Schauspieler gefilmt habe beim Zuhören. Und da hat sich die Spreu vom Weizen getrennt, weil es gab Menschen, also die Julia Hummer war die Einzige, die einfach nur zugehört hat und nicht gespielt hat. Die hat einfach Musik gehört, die kannte das Stück nicht. Das war irgendwas von, was weiß ich nochmal hier. Ja, The State I'm In hieß das Stück von
Ben Sebastian.
Ja, Ben Sebastian. So, und sie hat da nicht so mitgemacht und mitgenickt und gespielt wie, oh, gefällt mir oder so, sondern die hat einfach zugehört. Und da war eine Intensität da. Und das habe ich den beiden Schauspielern hier, Enno und Paula, gesagt, dass sie einfach dieses Stück hören. Und es gibt kein Drehbuchsatz dazu. Ja, ihr sitzt da und hört ein Stück. Und die hören das Stück und sie beide machen nichts und plötzlich fangen sie an zu lachen. Darüber, dass sie in dem Moment Enno Trebs und Paula Bär sind und nicht, sie verlassen ihre Figuren. Und da steckt eine Freiheit drin, die für einen Moment spüren wollte, bevor der Vater kommt.
Wenn die Figuren bei den Filmen Popmusik hören, ist es ja auch meistens so, dass sich auf dem Film vorkommt und man sieht ihnen zu, wie sie Musik hören. Und das hat aber nicht so diesen nerdy Bescheidwisser-Gestus. Also ich glaube, Enno Trebs sagt dann ja auch irgendwie sowas, als er gefragt wird, was dieses Stück ist. Meint er so, weiß ich nicht, das ist von der Playlist oder so. Wie wählst du diese Popmusik aus? Also ist es so, dass eher erst die Songs da sind und dann denkst, was ist die Szenerie dafür? Oder kreierst du Szenen und dann suchst du nach Musik dafür? Also wie bedingt sich das so?
Ja, ursprünglich ist es so, dass ich beim Drehbuchschreiben schon ein Stück habe. Ich hatte jetzt bei Roter Himmel hatte ich die ganze Zeit über Procol Harum, A Whiter Shade of Pale, sollte das Stück sein, ja? So, was den Film beeindruckt. Hatte ich. Und dann war meine Tochter, die ja sich Musik sehr gut auskennt, und besuchte mich und ich habe ihr das Stück vorgespielt und dann hat sie gesagt, Papa, das hört kein Mensch mehr. Die sind ja so alt wie meine Tochter da in dem Film, oder? Ja? Und meine Tochter ist noch ein bisschen jünger, glaube ich, sogar noch. Und die sagt, das hört doch kein Mensch mehr. Ja, das ist zwar ein schönes Stück, oder so, aber das ist, ja. Und da war ich richtig schockiert. Und dann habe ich ja die Wallners gehört und dann sind die reingekommen. Also Musik ist wichtig und die wird nicht nachträglich von irgendjemandem, der dann bezahlt wird, such mal Songs aus, ja, die wir noch bezahlen können. Ja, die, also hier so ein Stück von Burt Bacharach in Toter Mann kostet einfach 70.000 Euro. Weil heutzutage die Musiker und auch die Agenturen und Verlage nicht mehr vom Verkäufen von CDs leben, sondern nur von Konzerten und Rechteverkauf.
Wir hatten hier vor ein paar Monaten Tom Tykwer an deiner Stelle sitzen. Der hat uns eine halbe Stunde lang erzählt, wie er die Rechte für Bohemian Rhapsody bekommen hat, für das Licht. Also das war nicht einfach und auch sehr, sehr teuer.
Ja, würde ich auch nicht machen. Also da würde ich mir ein anderes Musikstück suchen.
Ja, der hat das natürlich auch wirklich ins Drehbuch komplett reingeschrieben. Eine Figur dreht sich nur um diesen Song. Also das ist natürlich auch ein Risiko, was man da eingeht. Auch nah am Wahnsinn. Ja. Wir müssen jetzt so ein bisschen in Richtung Ende springen. Deswegen, du hast schon so ein bisschen...
Ich gucke auf die Uhr immer da unten.
Deshalb. Ach so. Ja, alles gut. Nee, wir können ja eh machen, was wir wollen. Aber du hast ja selbst gesagt, das ist ein eher schlichter Film, der neue. So, denkst du denn in diesen Kategorien überhaupt, wenn du anfängst? Also, ich sag mal so, dein größter oder der Film, wo dann wirklich auch Amerika und alle angefangen haben, richtig laut über dich zu reden, war so Phoenix, zumindest in meiner Wahrnehmung aus Deutschland raus. Hast du danach so ein bisschen so, Transit ist ja auch einer deiner besondersten Filme, von Konzept her, hast du da schon so den Druck gefühlt, okay, ich kann jetzt nicht meinen kleinsten Film machen, nachdem jetzt alle Welt über mich spricht? Oder denkt man an sowas, wenn man, dass man so ein bisschen taktisch vorgeht, oder kommt einfach die Geschichte, die kommt?
Nee, Taktik ist wichtig. Also zwar ganz ordinär ist das. Ich versuche, in so einem Rhythmus zu arbeiten. Ne? Also jede anderthalb bis zwei Jahre einen Film zu machen. Das ist natürlich wahnsinnig, das klingt nicht, als ob man viel Arbeit hätte und die Work-Life-Balance fantastisch wäre, sondern das heißt ja schreiben, akquirieren, drehen, schneiden und im Grunde genommen noch Werbung, Public Relation machen. Und so, und ich versuche das, und ich frage immer vorher die Produzenten, mit denen ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis habe, die Schramps, frage ich immer, wie viel kriegt ihr zusammen für den nächsten Film? Innerhalb von einem Jahr akquiriert. Und dann sagen die, das und das geht, das kriegen dann aus Amerika, Frankreich das noch, und 2,8 vielleicht, 3,2, ne? So, oder manchmal 3,5. Bei Transit hatten wir 3,6. Das war die höchste Summe, ne? Da konnte ich also nach, in Marseille drehen und sowas, ja? Und konnte auch 40 Drehtage machen. Jetzt bei dem Film, damit es schneller ging, hatten wir nur 3,1. Und das hieß für mich, was weiß ich, 31 Drehtage. Ja, so. Und dann fange ich an zu schreiben. Nach ökonomischen Gründen. Und das gefällt mir, weil ich eigentlich in der Tradition von den 50er Jahren B-Filmen stehe, von meinem Selbstgefühl her. Ja, die gingen hinten, die gingen ins Studio, und dann wurde Sam Fuller gesagt, pass auf, Robert Ryan kannst du 4 Tage haben. Und die Kulissen von dem Film 7 Tage noch, die stehen dann noch, und dann machst du einen Film raus.
Deswegen dauern deine Filme auch immer so um die 90 Minuten wahrscheinlich, oder?
Das hat mit Fußball bestimmt zu tun, ja. Ja. Aber auch mit, ich finde 90 Minuten richtig. Hm. Also ich will jetzt nicht da irgendwie so ein stalinistisches ein Hammer über alles drüber, aber ich finde, dass die, mir gehen 3-4 Stunden Filme ein bisschen auf die Nerven. Hm. Ja.
Du denkst ja auch seit einiger Zeit, also wahrscheinlich so seit Gespenster, auch immer gerne in Filmtrilogien. Und als Filmjournalist steigt man natürlich gerne drauf ein, denn Zusammenhänge sind ja auch immer reizvoll. Als du Undine gedreht hast, hast du darüber gesprochen, dass es möglicherweise eine Trilogie über Figuren aus der deutschen Romantik werden könnte. Als dann Roter Himmel kam, hattest du erwähnt, dass es vielleicht sich eher um Naturelemente handeln könnte. Als jetzt dein neuer Film in Cannes lief, haben dann ganz viele Rezensionen schon ganz selbstverständlich geschrieben, okay, das ist der Abschluss der Trilogie, aber keiner hat sich so richtig getraut, irgendwie zu erklären, warum und wie dieser Film dazu passt. Was ist deine Einschätzung davon? Also wie ordnest du jetzt diesen Film zu den beiden vorhergehenden ein? Findest du, das schließt eine Trilogie ab? Ja?
Es ist natürlich eine Trilogie, die ihr Thema noch sucht. Also ich denke oft an 3 Filme. Ja, die nächsten 3 Filme haben was mit Familie zu tun. Die nächsten 3 Filme haben irgendwas mit Gruppen zu tun oder mit Herbst oder so. Und das, ja, also, weil es hängt damit zusammen. Für mich ist Film weniger Kunst, ja, sondern es hat, also Kultur heißt nicht Kunst. Also Kultur ist auch Essen, oder, ja. Und ich hatte mal mit Dominik Graf, hab mir mal darüber unterhalten, warum wir so gerne Polizeihof zum Beispiel machen, ne? Weil man hat dann das Gefühl, man dreht einen Film, der im Grunde genommen ein Haus in einer Straße nur ist. Und nicht der Museumsneubau von Chippendale irgendwo draußen am, ja, so, ne? Und dieses, dass die Filme so originell sein müssen, prätentiös originell, und ja, das gefällt mir nicht. Mir gefällt das Serielle am Kino auch, ja. Das hat das Fernsehen aufgenommen und hat es aber nicht fortgeführt, ja. Und dieses so in Reihen denken, ja, das hatte ich. Und ich dachte mir, das sind jetzt 3 Filme Paula Beer. Ja, so. Das sind 3 Filme. Einmal ist sie unter Wasser, einmal ist sie vom Feuer umgeben, und jetzt umtost sie der Wind. Das war so, aber das, deswegen habe ich lieber das Element Wind war das entscheidende Element. Aber das, ich würde mal so sagen, das schließt ja den Film nicht auf.
Und wir haben ja den Film jetzt ausgerufen für unsere Reihe Deutsches Kino ist doch geil. Ich hab viele Leute gefragt, ob man doch schreiben darf und ob man geil schreiben darf. Aber bei geil wusste niemand was Besseres. Und doch muss man dann doch zugeben, dass bei vielen sozialen Kommentaren direkt untersteht, nee, der ist deutsch, den gucke ich nicht. Da muss man schon gegen angehen und nicht einfach so tun, als ob es das nicht gibt. Und aber auf jeden Fall, deswegen fragen wir dich immer, weil wir glauben, dass Kinohits weitere Kinohits nach sich ziehen, weil wenn die Leute sich erstmal wieder daran gewöhnt haben. Das heißt, wenn die Leute dreimal Mirrors Nummer 3 geguckt haben, was für deutsche Filme würdest du noch so empfehlen? Entweder die jetzt gerade, die du schon gesehen hast, die später kommen. Der Podcast kommt ja erst in ein paar Monaten. Oder
ich habe das Blöde ist, dass ich in den letzten 3 Monaten fast keine deutschen Filme gesehen habe. Aber ich habe so einen Film angeschaut. Jetzt war die Frage mich überrascht, ich bin ja unvorbereitet, aber ich bin in ein Kino gegangen und habe mir einen Film angeschaut, einen deutschen Film mit von so einer jungen Frau, die auf sich um ihre Mutter kümmert, ihr Freund, der ist so ein Kfz-Typ, der macht so Autos schneller, ja, und sie ertränkt ihre Mutter zum Schluss, und geht ins Gefängnis, ist aber schwanger, und da sie aber das Kind nicht zur Welt, den Freund nicht als Vater bezeichnet, damit sie das Kind im Gefängnis behalten darf, ja, verleugnet sie die Liebe. Dieser, irgendwas mit Helden im Titel. Irgendwas war mit Helden. Da war ich ins Kino gegangen, hier vorne in Neukölln, nachmittags 16 Uhr, ich war der Einzige, und dachte irgendwie, trotzdem schalten die das DCP ein, und man sitzt da und der Film ist toll, ist ganz toll, ja. Den müsst ihr nachreichen.
Wir reichen ihn vor, weil wir nehmen ja immer unsere ersten 15 Minuten nachträglich auf. Das heißt, ihr habt den Titel jetzt schon längst gehört, während Christian sich hier noch abrackert. ja, aber jetzt müssen wir nochmal, weil Christian hat gesagt, wir haben vorher nämlich mitten im Gespräch, im Vorgespräch aufgehört, weil noch eine spannende Geschichte kam. Und Christian hat ganz selbstbewusst gesagt, als Regisseur schaffte das sowieso, die Geschichte zwischendurch unterzubringen. Daran ist er kläglich gescheitert.
Ich weiß, ich kenne die Geschichte gar nicht mehr, hab die schon vergessen.
Das war Peter Simon. Deswegen wollen wir jetzt den Podcast damit beenden, dass du dann die Geschichte bitte noch erzählst.
Ja, ich bin wirklich kläglich gescheitert, wirklich. Aber der Peter Simonischek erzählt, dass er, der ist ein großer Erzähler. Ja? Und auf YouTube konnte man das sehen. Das war verlinkt worden von den Leuten von Sigi Götz, die kennt ihr ja auch.
Natürlich.
Ne? So. Die haben das verlinkt, die müsst ihr nochmal fragen. Und der Link, ich finde den nicht mehr, das ist vor 3-4 Jahren gewesen. Peter Simonischek erzählt, er ist ja Schaubühnenschauspieler, dass er für einen Schweizer Autorenfilm, ne, wird er gecastet, es geht um so eine Art Hexe, die in den Alpen lebt und Männer verführt.
Ja, den hat er auch gedreht, den habe ich erst vor einem Jahr gesehen.
Wie heißt der?
Das sag ich dir gleich.
Ja. Und über diesen Film spricht er. Ne? Und er wird gecastet und der andere Schauspieler ist auch ein berühmter Schauspieler aus der Schweiz. Ja? Und die beiden treffen sich und die denken, da müssen wir richtig was machen. Ja? Und dann gehen die 2 Wochen lang, arbeiten in so einer Molkerei und stellen Schafskäse her oder Ziegenkäse oder irgendwas, ja, so, um sich für den Film vorzubereiten, wie das De Niro so macht. Ja? Und dann hören sie, dass eine berühmte sardische Hirtentochter die weibliche Hauptrolle spielt, ja, die mit Tieren wahnsinnig gut umgehen kann. Ja? Und so, und dann kommen sie, erster Drehtag, und diese Hirtentochter, dann stehen Kühe auf der Wiese und die soll zwischen den Kühen so in so halbnackt, denen ist schon klar, dass das ein Erotikfilm ist, ja, oder halb erotischer Film ist. Dass sie wissen, dass die Kunst nur vorgeschoben ist, um nicht ab 18 laufen zu müssen, sondern ab 12 oder 16 zu bekommen. Und dann kommt diese Frau auf sie zu, ja, soll auf sie zukommen, und sie kommt nicht. Und der Kameramann und der Regisseur drehen durch, weil die hat Angst vor Kühen. Also sie war auch keine Hirtentochter, sondern sie war eine Erotikschauspielerin aus Rom, die totale Angst vor Kühen hatte. Und deshalb mussten alle aus dem Team, sich hinter den Kühen verstecken und die Kühe festhalten. Und einer von denen war Christoph Schlingensief. Der war Regieassistent dort, ja, und der musste die Kuh festhalten. Das erzählt alles der Simonischek mit einer, der ist ja dort 6 Wochen seines Lebens hat er dort im Grunde genommen verschwendet, und gleichzeitig durch die Erzählung sind die 6 Wochen reich geworden. Und den Film habe ich nicht gesehen. Habt ihr den gesehen? Ja.
Wie heißt der? Das sage ich dir gleich. Den anderen sage ich es wieder am Anfang dieses Podcasts. Ja, Christian, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke schön. Ja.
Und dann viel Erfolg mit Mirrors Nummer 3.
Danke.
From unsolved mysteries to unexplained phenomena, from comedy gold to relationship fails, Amazon Music's got the most ad-free top podcasts. Included with Prime. Download the Amazon Music app today.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.